Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Kurz und knackig, Tino Meyer ist in der Runde, wie immer mit dabei. Tino, guten Tag.
Kurz und knackig, guten Morgen, guten Tag, hallo Jens.
Laune ist gut?
Ja, das Wetter ist jetzt nicht mehr so sonnig, wie du es dir letzte Woche gewünscht hast, aber dafür grüßt ja Dynamo sonnig von der Tabellenspitze.
So sieht das aus. Und wir freuen uns ganz sonnig auf den 15. Oktober.
Ja, der nächste Schwarz-Gelb-Live-Podcast. Wir beide auf der Bühne mit dynamischen Gästen und diesmal als Auswärtsspiel.
Ja, wir sind ja immer auswärts unterwegs, aber wir sind mal wieder in einer anderen Stadt unterwegs.
Genau, in Radebeul. Nämlich diesmal in Radebeul waren wir noch nie. Nee. In der Lösnitztal-Schenke am 15. Oktober.
19.53 Uhr geht's los. Ich würde mal sagen, ranhalten bei den Tickets. Es gibt wirklich nur begrenzt Tickets. Wenn ihr uns live sehen wollt, dann jetzt klicken. Wir packen den Ticket-Link auch in unsere Shownotes und natürlich auch auf unsere Website. Das Ganze wird natürlich auch gestreamt und gibt es natürlich dann auch als Podcast-Folge.
Werbung.
Ein Dankeschön geht an unseren Exklusivpartner Radeberger Pilsner. Und mit Radeberger gibt's das Fansofa und dazu auch ein Gewinnspiel. Dort kann man zwei exklusive VIP-Panoramaplätze inklusive eigenem Erinnerungsfoto, limitierten Fanschal, frisch gezapften Radeberger und vielem mehr gewinnen. Und zwar das Ganze jetzt für das Heimspiel gegen Rot-Weiß Essen. Das steigt am 20. Oktober um 13.30 Uhr. So. Tino, ich denke, wir verlieren nicht viel Zeit. Wir haben viel zu besprechen. Wir gehen hinein in unsere Analyse zum Spiel beim SC Verl gestern Abend.
Das stimmt. Wir sind ja ein bisschen spät dran. Ne? Heute ist ja schon Donnerstag. Mhm. Aus gutem Grund. Wir haben das Mittwochspiel noch abgewartet und es hat sich gelohnt.
Das werden wir bei den englischen Wochen aber auch in dieser Saison weiter beibehalten, dass wir dann das Spiel mitnehmen, damit ja die Leute dann auch das so ein bisschen nochmal nachanalysiert bekommen.
Und weißt du, was das Schöne ist nach dem gestrigen Abend? Man hat den Samstag schon wieder fast vergessen.
Naja. Manchmal sind die Vorgespräche in so einem Podcast die interessantesten. Wir haben uns gerade im Vorgespräch über die unterschiedlichen Schlafmoden unterhalten. Das halten wir euch jetzt lieber besser vor, wer mit was schläft, das ist besser so. Aber wir freuen uns umso mehr, dass Tim Schlegel, der Kollege von der Bild, bei uns in der Leitung ist. Tim, guten Tag.
Ich freue mich genauso. Guten Morgen.
Guten Morgen, Tim. Hast du gut geschlafen?
Ich kann nicht klagen, aber nach dem gestrigen Abend und dem Ergebnis, das in Verl auf der Anzeigetafel stand, wer schläft da nicht gut?
Wir wollen als erstes von dir, also ich nochmal ganz speziell, du hast schon so ein bisschen am Dienstag in der Pressekonferenz darüber geplaudert, über deine Erinnerung an Verl. Denn du warst quasi der Christopher Columbus. Du warst schon weit bevor Dynamo Dresden und wir alle mal in Verl gewesen sind, da warst du schon dort.
Richtig, und zwar mit dem Dresdner SC. Ich hoffe, dass ich das jetzt sagen darf, aber die Zeiten sind ja lange vorbei und die Wogen geglättet. Es gab tatsächlich, man mag sich das heute nicht mehr vorstellen, Zeiten, da spielte der Dresdner SC über Dynamo. Damals hieß die dritte Liga noch Regionalliga. Die waren sogar oben dabei und der SC Verl tauchte zum ersten Mal aus der Versenkung auf. Nagelt mich nicht fest, um welches Jahr es sich handelte. Es muss Jahrzehnte
1870, glaube ich.
In etwa so. Das Interessante, und deswegen werde ich das nie vergessen, der Sportplatz vom SC Verl stand mitten auf dem Feld. Es war ringsrum nur Wiese, es war ein kleines Vereinsheim. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass die Spieler bisweilen Angst hatten, den aus dem Spielfeld geschossenen Ball zu holen. Weil dazu mussten sie nämlich ins benachbarte Gehege von den Kühen. Und da hatten sie dann doch das eine oder andere Mal muffen lassen, dass die Kühe den Ball vielleicht nicht wieder zurückgegeben hätten. Es war ein wunderschönes Schauspiel.
Herrlich. Also sehr schöne Erinnerung an Verl. Und was wir jetzt seit dieser Woche wissen, ist, dass es eine große Küchenmesse dort auch gibt. Die Area 30. Ich wusste wirklich bis zum Wochenanfang noch gar nichts über diese Messe. Und die findet wohl in Löhne. Löhne ist ein paar Kilometer entfernt von Verl statt. Und Löhne ist wohl die Weltstadt der Küchen. Und deshalb gab es keine Hotels. Und deshalb ist Dynamo geflogen.
Das ist das Schöne, dass auch wir Fußballexperten immer wieder dazulernen über die wichtigen Dinge der Welt. Wahrscheinlich hätten wir sonst nie in unserem Leben überhaupt irgendwas von dieser weltgrößten Küchenmesse gehört. Jetzt wissen wir Bescheid und jetzt wissen wir auch, wenn man sich da nicht sputet, dann sind die Hotelzimmer eben alle belegt. Und genau das hat Dynamo getroffen. Aber Die haben ja aus der Not eine Tugend gemacht. Du hast es gesagt, da wird eben ein Flieger geschartert.
Ja, aber da würde ich mal trotzdem sagen, Tino, nur Teilschuld für Dynamo. Was sollen sie denn machen? Also diese Messe steht ja nun viel, viel länger fest. Das hören wir immer wieder. Die Termine sind halt auch immer recht kurzfristig anberaumt und dann kriegst du halt kein richtiges Hotel mehr.
Du willst also den DFB wieder ins Boot holen. Wobei ich mal sage, ich glaube, egal wie sehr der DFB sich strafft mit seiner Terminierung, so eine Messe ist wahrscheinlich noch ein bisschen länger festgelegt. Wobei ich schon schmunzeln musste in der Pressekonferenz, als Thomas Stamm sagte, wir haben kein Hotel gefunden. Da dachte ich, ey, ist das jetzt hier Fernmobbing? Oder willst du uns jetzt schönreden, dass ihr fliegt? Aber dass es da eine Küchenmesse gibt und die dann auch noch praktisch so eine Ausmaße annimmt, ja, da bin ich voll bei Tim. Da haben wir alle was dazugelernt diese Woche.
Wobei ich das nicht schlecht reden möchte. Also auf keinen Fall, da trifft
die Küchenmesse oder das Fliegen oder...
Dass man das einfach nicht auf dem Zettel haben konnte. Und selbst wenn man es gewusst hätte, man kann ja nun schlecht 3 Jahre vorher ein Hotel buchen, weil man überhaupt nicht weiß, in welcher Liga man spielt. Also von daher keine Vorwürfe an Dynamo. Und das Witzige ist ja, rechnet man das alles hoch, inklusive Busfahrt und 2 Übernachtung und horrender Hotel-Übernachtungspreise, dann ist der Flug am Ende wahrscheinlich nicht viel teurer als die Busfahrt.
Und Fakt ist natürlich eins, die Hotelsituation rund um Ferl ist jetzt Tatsache nicht so, wie man es vielleicht rund um Frankfurt oder in anderen Städten hat oder hätte. Insofern ist die Lage da ja so, wie es ist. Ich meine, die haben mehr als Kuhställe, das ist auch klar. Wir brauchen jetzt auch kein Ferl-Bashing machen. Als ich letztens das Auswärtsspiel von Dynamo gegen SC Ferl hatte, das war, glaube ich, das 2. oder 3. Spiel unter Alexander Schmidt, also 0-0. Die Aufstiegssaison. Na genau, da haben wir aber Dynamo nicht in Ferl gespielt, sondern in Paderborn. Insofern fand ich es ja aber gestern schön, dass sie in ihrem eigenen Stadion, in der sogenannten Sportclub-Arena sozusagen, ein echtes Heimspiel auch hatten. Also das finde ich schon auch gut, dass du in der 3. Liga da nicht irgendwie ausweichen musst und dass sie selbst, wenn der Gegner Dynamo heißt, jetzt nicht irgendwie so eine horrenden Sicherheitsauflagen machen, dass da Ferl nach Paderborn oder sonst wohin ausweichen muss.
Und 3 Punkte passen in jedes Handgepäck, oder?
Definitiv. Und das ist ja das Schöne, das hat ja auch Thomas Stamm zugegeben, dass natürlich es Vorteile gibt, wenn du mit dem Flugzeug anreisen kannst. Du bist gestern 14 Uhr losgeflogen, warst gestern kurz vor Mitternacht wieder da, konntest vorher und nachher zu Hause schlafen, gewohnte Umgebung. Für die Regeneration, gerade in der englischen Woche, ist das natürlich Gold wert. Und das hat sich in dem Fall auch ausgezahlt mit den 3 Punkten. Da könnte man mutmaßen, die hätten sie vielleicht auch geholt, wenn sie mit dem Bus gefahren wären. Aber hätte Fahrradkette, so hat alles gepasst.
Hilft natürlich, das ist so, gerade in der englischen Woche, hilft es für den regenerativen Prozess. Ein eigenes Bett, eigenes Umfeld, dass das natürlich helfen kann, wissen wir. Trotzdem so, dass es nicht ganz so einfach war, das kann man schon auch sagen, für die Anzahl an Personen ein Hotel zu finden im Raum Ferl zur besagten Zeit, wo wir da spielen. Ich glaube, ansonsten wären wir auch gefahren, weil Samstag, Mittwoch, Sonntag lässt es eigentlich zu, das auch mit dem Bus zu machen. Ja, ein Hotel wäre schon gut, wenn man das dann vor Ort hat. Haben wir nicht oder nicht in dem Rahmen, dass das sinnvoll ist, glaube ich, für einen Spieltag. Von daher hilft es.
Ich würde mal definitiv sagen, jeder schläft im eigenen Bett am liebsten. Also es geht euch da auch nicht anders.
Jetzt sind wir ja doch wieder bei der Geschichte mit dem Schlafen.
Das Einzige, was ich mich gewundert hatte, ich hatte mal gedacht, du musst vor so einem Auswärtsspiel am Abend vorher anreisen. Gab es das nicht mal die Regel, dass du irgendwie in einem gewissen Umkreis gewisse Stundenzahl vorher sein musst, damit auch der Anpfiff gewährleistet ist? Nee. In der Spielklasse? Oder vielleicht ist das auch nur in der Bundesliga so?
In der Bundesliga reisen sie aber auch manchmal am Tag selber an. Also der FC Bayern, der hat das auch, ich glaube, letzte Saison gemacht. Also
das ist dann wahrscheinlich Vergangenheit. Aber mir war das so im Hinterkopf.
Ja, ich glaube, sowas gibt es auch. Aber es kann auch daran liegen, dass das ja ein Abendspiel war. Und da werden wahrscheinlich andere Regeln gelten, als wenn das Spiel 14 Uhr angepfiffen wird. Mhm. Möglicherweise haben sie deswegen gesagt, okay, 4 Stunden vorher da sein reicht.
Der FSV Zwickau hat letzte Woche, die standen im Stau auf der A9. Da konnte das Spiel dann nicht angepfiffen werden, weil es da eine Vollsperrung gab und da fiel das Spiel bei Victoria Berlin dann aus. Also von daher, die hat das getroffen. Die sind am selben Tag losgefahren, aber in der Regionalliga muss man halt auch noch ein bisschen anders haushalten, sage ich mal.
Und Dynamo hatte Glück, dass gestern in der Luft nicht ganz so viel Stau war wie auf der Autobahn.
Lass uns mal über das 3:0 sprechen. Holen wir uns zunächst mal die Einschätzung von Timotheus Eimert ab, dem Kollegen von Tino, also von sächsische.de. Der hat das Spiel gestern in Ferl erlebt. Timo, wie hast du es denn erlebt?
3:0 gewonnen, wieder Tabellenführer. Bei Dynamo könnte eigentlich alles perfekt sein. Aber dieser 3:0-Sieg in Verl war alles andere als souverän. Über weite Strecken waren Dynamo Dresden nicht die bessere Mannschaft, aber die deutlich effektivere Mannschaft. Aus 5 Torschüssen erzielten die Dresdner 3 Treffer. Das hätte man sich vor allem in der letzten Saison besonders gern gewünscht. An diesem Mittwochabend haben sie es plötzlich mal gezeigt. Thomas Stamm war nach dem Spiel aber alles andere als zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Er meinte, vor allem in der ersten Halbzeit hat der Mannschaft der Zugriff gefehlt und er nahm aber auch die komplette Verantwortung auf sich. Christoph Taferner meinte, dass es ein Arbeitssieg gewesen ist, man hätte heute das Kämpferherz gezeigt. Und Maximilian Arnold, der Wolfsburger Bundesliga-Kapitän, der das Spiel von der Pressetribüne aus verfolgte, meinte, dass Dynamo aufgetreten ist wie eine Spitzenmannschaft. Zum richtigen Zeitpunkt wurden die Tore erzielt, meinte er, und hatte damit sicherlich nicht Unrecht.
Was willst du groß meckern nach einem 3:0? Ich bleib mal bei der Küche und beim Essen. Das ist vielleicht wie ein Eintopf, der alle satt gemacht hat. Ist jetzt nicht von jedem das Lieblingsessen, aber alle sind satt geworden.
Also da, bei mir gab es Samstag Tatsache Suppe, um das Sprachbild gleich mal aufzunehmen. Und sicherlich hätte ein bisschen mehr Wurst drin sein können und vielleicht auch noch das eine oder andere Gemüseteilchen mehr. Aber insgesamt war sie sehr lecker. Sie hätte tatsächlich ein bisschen wärmer sein können. Okay, eigene Schuld, ne? Ich hätte es ja einfach ein bisschen wärmer auf den Teller tun können. Aber lecker war sie und am Ende war ich auch zufrieden. Insofern hast du vollkommen recht. Ist die Suppe ein gutes Bild für gestern Abend?
Du hast gekocht?
Ich habe nie gekocht, ich habe nur gegessen, gut. Ja.
Bei dir wäre es auch eine 1-2-Niederlage eher gefühlt gewesen bei deinem Eintopf.
Nee, ein hart erkämpftes Unentschieden. Soweit bin ich jetzt schon.
Also ich habe ein anderes Beispiel, wenn wir beim Thema Essen bleiben. Wenn du ein riesengroßes Schnitzel hast, sagen ja alle, viele kleine Teile schneiden, lange kauen, damit sich das gut verdauen lässt. Dynamo hat gestern dieses Riesenschnitzel in 3 Teile geschnitten, hat es 3-mal reingestopft, geschluckt, fertig. 3 Punkte, maximale Ausbeute, minimaler Aufwand.
Da kommt der Hundebesitzer auch ein bisschen durch. Dein Hund frisst das Schnitzel, glaube ich, noch schneller. Also der macht es nicht mal in 3 Teile.
Der braucht einen Haps, das ist richtig.
Wie gesagt, brutal effektiv gewesen. Trotzdem müssen wir über die erste Halbzeit natürlich reden. Also die gehörte Verl, die hatten mehr Ballbesitz, mehr Torchancen. Hat da Dresden auch ein bisschen das Glück herausgefordert?
Ja, mit Sicherheit ist das auch ein Stück weit Glück gewesen, weil ich behaupte mal, von 10 Spielen geht 1 oder 2 vielleicht in die Richtung aus, dass die andere Mannschaft klar überlegen ist, du hinten drin stehst, teilweise richtig Probleme hast, dich zu befreien und dann du trotzdem ja quasi mit jedem Schuss ein Tor machst. Eigentlich ist das eine völlig ungewohnte Situation für Dynamo, gerade wenn ich an die letzten Jahre denke. Wir haben ja immer nur Ballbesitz, Fußball und am Ende hat irgendwie dann schließlich der Gegner gewonnen. Jetzt war es ja genau umgekehrt. Und im Prinzip sogar umgekehrt, als das Spiel am Samstag gegen Rostock gelaufen ist. In einem hat Trainer Thomas Stamm recht, in der Regel gleicht sich sowas innerhalb einer Saison aus. Das war der Beweis zwischen Samstag und gestern, aber absolut perfekt.
Aber, weil du Thomas Stamm gleich erwähnst, er hat speziell auch den mangelnden Zugriff auf seine Kappe genommen, hat sich da ziemlich selbstkritisch gezeigt.
Ja, erwartet. Schwieriges Spiel, sehr spielstarker Gegner. Haben gerade in der ersten Halbzeit nicht den Zugriff bekommen, auch Anfang zweiter Halbzeit nicht den Zugriff bekommen. Und ja, wenn du dann über eine weite Strecke des Spiels den Zugriff nicht hast, dann klar, ist es immer eine Frage auch, wie ist die Mannschaft eingestellt. Und da muss ich das heute auch auf mich nehmen. Dann, ja, wenn du den Zugriff dann nicht hast über so eine lange Phase, dann hat es einfach auch damit zu tun. Wie ist die Struktur? Ich glaube, in Summe zu sehr guten Zeitpunkten die Tore gemacht. Vielleicht die Anfangsphase, die ganz ordentlich war, wo wir 1-2 gute Momente haben, auch hohe Ballerobungen haben. Ansonsten nicht den Zugriff gehabt, den wir uns wünschen, mit dem Wissen, dass Verl sehr viel über Ballbesitz auch lösen kann, gegen andere Teams lösen kann. Trotzdem hatten wir den Anspruch, auf mehr Ballerobung zu kommen, die wir nicht hatten. Haben uns zweite Halbzeit dann entschieden, einen Tick tiefer zu gehen, Systeme umzustellen. Das hat ein bisschen Zeit gebraucht. Dann war es deutlich stabiler, trotzdem sehr viel Ballbesitz dem Gegner dann zugestanden. Und ich glaube, ja, dass das auch mal dazugehört, dass der Gegner dann vielleicht mehr Ballbesitzphasen hat. In Summe, ja, effizient heute, das, was wir letzten Samstag nicht waren, gehört dazu. Ich glaube, über die Anzahl der Spiele, über die ganze Saison gleicht sich das aus, dass du Spiele hast wie letzten Samstag, dass du Spiele hast wie jetzt hier. In Summe nicht unser bestes Spiel über die ganzen 90 Minuten gesehen, sind trotzdem sehr, sehr glücklich, dass wir mit dem erwartet schweren Spiel, weil, ja, Verl das einfach über die letzten Wochen auch sehr, sehr ordentlich macht, über die 3 Punkte sehr, sehr zufrieden und ja, freuen uns, dass wir jetzt in der englischen Woche nachlegen konnten, was die Punkte angeht.
fand ich auch relativ interessant im Nachhinein. Am Anfang hat er noch versucht, so ein bisschen zu sagen, na ja, so schlecht war das alles nicht. Aber irgendwo hat er dann auch zugegeben. Und das fand ich toll, wie du es gerade angesprochen hast. Wenn die Mannschaft also so ein Problem hat, ins Spiel zu kommen und der Gegner so dominant ist, dann hast du vielleicht auch personell nicht alles richtig gemacht. Das wird spannend zu sehen, wie er das aufarbeitet. Wobei wir, wie gesagt, nicht vergessen dürfen, englische Woche, dafür hast du ja einen breiten Kader, dass du dann genau mal tauschst. Mal sehen, wie das am Wochenende dann gegen Aachen aussieht, personell.
Ich finde das immer gut, wenn auch jemand selbstkritisch ist und vielleicht sich auch mal einen Fehler eingesteht. Das ist ja heute in der heutigen Zeit wirklich nicht alltäglich und auch schon gar nicht unter Fußballtrainern.
Das stimmt. Und ich sag mal ganz ehrlich, wenn ich mir die Aufstellung gestern angeguckt habe, okay, dass jetzt Jan-Hendrik Marx spielt, das hat vielleicht jetzt nicht jeder erwartet, aber dass er Toni Menzel mal eine Pause gibt, da hätte man schon ein bisschen drauf wetten können, gerade jetzt in dieser englischen Woche. Insofern fand ich die Anfangself auch gar nicht so schlimm. Oder wüsste jetzt auch nicht, okay, wenn er sagt, naja, mit dem Zugriff und da hätte er dann ja alles richtig gemacht, was wären denn da so die Alternativen gewesen? Von daher fand ich es fast ein bisschen, ging er vielleicht ein bisschen hart mit sich ins Gericht. Mhm. In dem Punkt.
Ja, aber Zugriff haben sie wirklich nicht bekommen.
Also, nee, also unabhängig, das stimmt natürlich. Also die ersten Minuten, das war eine kleine Katastrophe. Und wenn der Feller Spieler da, Arweiler, also wie man da aus 20 Metern abschließen kann, wo man frei vor Schreiber steht und eigentlich auch mit Tempo kommt und eigentlich, glaube ich, den auch vorbeilaufen kann und einschieben kann. Also war ich jetzt auch überrascht. Und das war so fast schon ein erster kleiner Knackpunkt.
Es bleibt allerdings dabei festzuhalten, und das hat auch Ferls Trainer Alexander Ende dann gesagt, es war eine astreine Leistung. Und in allen Spielen der Ferler vorher waren die ja spielerisch wirklich stark und teilweise auch überlegen. Natürlich ist es gefährlich, wenn du so ein starkes Spiel machst und dann am Ende überhaupt nicht weißt, warum du ohne Punkte dastehst. Aber ich bin mir relativ sicher, auch mit dieser Spielkultur, mit dieser Spielfreude, mit dieser teilweise ja Ballsicherheit, werden die Ferler noch von sich reden machen und wahrscheinlich, wenn dann mal der Knoten platzt, da unten rauskommen und da wird noch die eine oder andere Mannschaft sich umgucken, wieso sie auf dem Dorf plötzlich punktlos wieder nach Hause fahren.
Na, der Ferner hat ja gesagt, eine der spielstärksten Mannschaften in der dritten Liga, und die haben ja auch in den letzten Spielzeiten immer wieder gezeigt, was sie drauf haben. Dynamo hat in der letzten Saison nicht einen Punkt gegen Ferl geholt und ja, beide Spiele verloren.
Das ist schon echt beachtlich, was sie dort machen. Und auch, ich sag mal, Alexander Ende ist jetzt seit vergangener Saison der Trainer. Auch die Trainer davor, ich glaube, ein gewisser Giorino Capretti war auch mal ein Ferl. Also die haben da auch ein Händchen für Trainer, die dann dort was entwickeln. Also da kann man wirklich nur einen Hut ziehen mit den Möglichkeiten, die dort haben. Das ist wie so eine kleine, ich will es fast Wohlfühloase bezeichnen. Und Oliver Batista Meyer hat davon ja auch in der vergangenen Saison extrem profitiert. Und Alexander Ende scheint auch ein richtig guter Trainer zu sein.
Und da kommt vielleicht noch ein Fakt dazu, dass der ein oder andere sagt, du hast es angesprochen, Tino, Wohlfühloase, du bist dort natürlich nicht so auf dem Präsentierteller wie bei manch anderem Traditionsclub. Vielleicht ist dadurch der Druck auch ein bisschen geringer und vielleicht sagt sich der ein oder andere junge Spieler und vielleicht auch der Berater, Mensch, da mal ein, zwei Jahre zu spielen, kann für eine Entwicklung eines Spielers auf relativ hohem Niveau, dritte Liga ist ja relativ hoch, ziemlich erfolgversprechend sein. Die zweiten Mannschaften machen das ja ähnlich, wenn da ein Spieler nicht spielen will. Und dann darf man nicht vergessen, das Ruhrgebiet ist nicht weit weg. Da ist also auch gewisses Personal vorhanden, was sagt, okay, so eine Zwischenstation SC Ferl ist nicht verkehrt. Vielleicht erklärt das auch ein bisschen, dass obwohl ja finanziell der Hintergrund bei weitem nicht so groß ist wie bei vielen anderen Drittligisten, dass die genau deswegen immer wieder Leute finden, die eigentlich bis dahin keiner auf dem Schirm hat und die dann plötzlich zünden und dann natürlich vor ganz anderen Karrieremöglichkeiten stehen.
Frag nach bei Vinko Schapina, der ja auch in Ferl gespielt hat und dort auch gezündet hat und dann ja nach Essen gegangen ist. Auch der hat sich, das hat er ja uns gesagt, in Ferl brutal wohlgefühlt.
Der hat geschwärmt von der Zeit und hat halt auch gesagt, man kann es ganz schwer erklären, was diesen besonderen Charakter oder die besondere Atmosphäre da in Ferl ausmacht. Aber auch Jahre danach noch so von dem Ex-Verein zu reden, zeugt doch, dass da Tatsache was sein muss, ja, was wir als Außenstehende irgendwie schwer greifen können und was du, wenn du so ein Abendspiel dort hast, irgendwie ja am Ende doch nur staunst und wirklich froh sein kannst, am Ende 3 Punkte mitgenommen zu haben.
Ihr habt Oliver Batista Meyer, den anderen Rückkehrer, schon erwähnt. Für ihn natürlich ein besonderes Spiel, hat man auch danach gemerkt, ist auch geherzt worden. Merkt man schon, der hat sich dort ordentlich wohlgefühlt. Ich habe da seine Leistung gestern gesehen, Vorarbeit zum 1:0, zum wichtigen 1:0 geliefert.
Die war überragend, diese Vorarbeit. Und Thomas Stamm hatte ja vorher noch gesagt, ist manchmal gar nicht so einfach für Spieler, die wieder zurückkehren zu ihrem Ex-Verein. Manchmal überpacen die, manchmal wollen die besonders viel. Da kommt es auf die Mischung drauf an. Ich finde, die hat Oliver Distermeier sehr, sehr gut hingekriegt. Überhaupt war er für mich gerade in der ersten Halbzeit, als Dynamo solche extremen Probleme hatte, immer noch einer derjenigen, die das am besten gelöst haben, mal mit relativ exakten, kurzen, schnellen Pässen sich dort hinten rauszuspielen. Also, dass der Junge technisch hochbegabt ist und strategisch ein richtig guter ist, da besteht kein Zweifel. Und wie gesagt, beim 1:0 einfach den Ball dort in die Spitze gesteckt, das war schon aller Ehren wert. Natürlich auch die Verwertung vom Robin Meisner, da gibt es keine Diskussion.
Na bitte, Tino.
Na komm. Robin Meisner? Nein, na komm. Ja, habe ich mich gleich gefreut. Es gibt jetzt auch Kollegen, Jens, die sofort sich bei mir gemeldet haben und haben gesagt, läuft, läuft. Am Tag zuvor hat Sandhausen gewonnen und Robin Meisner hat getroffen. Was für ein Spitzenspieltag. Und ich habe hochgerechnet, wenn der Robin so weitermacht, Jens, muss ich mir nichts einfallen lassen für irgendeinen Wetteinsatz.
Naja, aber da sind wir schon beim Thema. Seit Wochen warten wir hier auf einen Wetteinsatz. Und das Komitee hat jetzt festgelegt, mit jeder Woche Verzug erhöhen wir bei Robin Meisner auf ein Tor mehr, was du voraussagst. Also sind wir jetzt, du hast ja irgendwie mal 13 Tore gesagt, sind wir jetzt bei 14 Treffern.
Nehme ich an, weil ich sehe, der Junge hat einen Lauf und ich habe mal hochgerechnet, wenn der so weiter trifft, sind 14 auch kein Ding.
Okay,
dann aktuell hat er 3, ne? Er hat 3. Bestrafe mich jetzt gerne und ich sage 14.
Okay, aber du gibst irgendwann mal bekannt, was du als Gegeneinsatz
für den Fall des, ja, natürlich. Ich habe gesagt, wenn Paul Will das Dessert serviert, dann spätestens dann wird es soweit sein.
Mhm. Gut. Nee, aber war wirklich gut gemacht von Robin Meisner. So richtig Sicherheit hat ihn die Führung nur bedingt gegeben. Also ich will jetzt nicht darauf rumreiten, aber das, was sie sich gewünscht hatte, auch was sich Thomas Stamm gewünscht hat, so Ballsicherheit, Ballkontrolle zu bekommen im eigenen Spiel, das hat nie funktioniert in der ersten Halbzeit.
Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ganz im Gegenteil, Ferl ist ja dann sofort wieder aktiv geworden und hat Dresden hinten eingeschnürt. Der Trainer hat das ganz gut erklärt. Der hat gesagt, wir wollten eigentlich immer noch daran festhalten, hochpressen, um schnelle Ballgewinne zu kriegen. Das hat aber irgendwie nicht funktioniert. Ganz im Gegenteil, dadurch, dass die ganz vorne relativ oft ins Leere gelaufen sind, hat Ferl unheimlich schnell das Mittelfeld überbrückt, war sofort wieder am gegnerischen 16er. Das hat Dresden dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen geändert, hat sich weiter zurückfallen lassen, ein bisschen bewusst, nicht nur hinten reindrängen lassen, sondern zurückfallen lassen, hat also quasi später attackiert. Das hat dazu geführt, dass es zwar immer noch so aussah, als ob Ferl drückend überlegen ist, aber zumindest hatte man dann defensiv einen besseren Zugriff und die ganz, ganz richtig großen Chancen wie in der ersten Halbzeit, da gab es dann nur noch wenige in der zweiten für den SC Ferl, sodass das, wie gesagt, optisch vielleicht so aussah, aber von Dynamo, glaube ich, in dem Spiel, wo man gemerkt hat, hier ist der Zugriff ganz schwer, kein schlechter Schachzug war.
Könnt ihr Gründe nennen, warum das so schwer gefallen ist, Dynamo, speziell in der von Tim gerade erwähnten ersten Halbzeit, warum sie wirklich wenig Zugriff hatten? Also gucken wir mal auf die Bilanz, 60% Ballbesitz für Ferl, 15-8 Torschüsse, also sie hatten schon deutlich mehr vom Spiel.
Ich glaube, der Grund, den haben wir jetzt schon mehrfach genannt, ist einfach eine sehr, sehr gute Ferler Mannschaft. Und auch wenn da jetzt nicht die großen Namen drin sind, die haben einfach, das hat Hand und Fuß, was die machen. Vielleicht lässt sich es darauf auch schon reduzieren. Ein bisschen Tagesform noch, ein bisschen Spielglück, Spielverlauf.
Ist das Kontrastprogramm auch ein Grund, dass man sagt, okay, englische Woche und nach Rostock 30.000 spielst du jetzt in Ferl vor 3.500 oder lassen wir das nicht als Ausrede?
Ich sag mal so, wir kommen nochmal auf die Anreise zurück. Ich meine, Dynamo fliegt jetzt nicht alle Tage Mittag zum Spiel, spielt abends. Vielleicht spielt das auch irgendwo mit rein, irgendwo, wenn wir wieder Puzzleteile sammeln, warum Ferl gestern so gut war oder Dynamo den Zugriff nicht gefunden hat, ist das vielleicht auch eins, dass das schon ungewohnt ist, Mittag noch in Dresden zu sein und am Abend ein Ligaspiel auswärts zu bestreiten.
Da mag vielleicht ein Stück weit dran sein, aber für mich ist das nicht das Hauptproblem gewesen. Ich denke, wie du es vorhin gesagt hast, in erster Linie lag das daran, dass Ferl einfach unheimlich ballsicher war. Das war ja teilweise One-Touch-Fußball. Und selbst wenn du verschiebst, wenn du als Gegner den Ball nicht mal annimmst, guckst, wo spiele ich ihn hin, damit die andere Mannschaft Zeit hat aufzurücken, sondern sofort pralle spielst und den Ball wirklich laufen lässt und die Pässe dann auch beim Mitspieler ankommen, dann ist es natürlich schwer, in dieses Spiel reinzufinden. Und diese extreme Ballsicherheit, gerade eben in der Anfangsphase, die war schon auffällig. Und das findest du in der dritten Liga in meinen Augen nicht so sehr oft.
Insofern ist dann natürlich echt so ein Hallo-Wach-Effekt, so irgendwie so ein, vielleicht auch so ein bisschen Staunen, oh krass, was geht denn hier ab? Dann machst du das 1-0 und denkst, okay, jetzt werden wir das Spiel in die Hand zu langsam kriegen, aber Ferl macht einfach weiter. Ja, am Ende kommt dann so eine erste Halbzeit zustande, die dann natürlich am Ende in der Nachspielzeit in eine kleine Krönung erfährt, wo ich jetzt schon wieder sage, das ist wenig Glück, das ist ja schon wieder fast mehr Können. Ich meine, der Fehler des Torwarts ist das eine, aber was Dynamo dann daraus gemacht hat, namens Meißner und der Ferner, das fand ich ganz groß für erst recht für Drittliga-Verhältnisse.
Psychologisch ganz wichtiger Zeitpunkt und natürlich stark gemacht und stellte dann aber das Spiel ein bisschen auf den Kopf.
Da könnte man ja nicht mal sagen, Dynamo hatte dann kurz vor dem Pausenpfiff eine große Chance, sondern das war ja, wie er den Pass dort reinspielt und wie der Ferner an den Ball geht und vor dem Gegenspieler, ich meine, der Ball konnte nur dorthin kommen. Der kam dorthin und trotzdem schafft es der Ferner, den am Gegenspieler und am Torwart vorbeizubringen aus relativ spitzen Winkel. Also für Drittliga-Verhältnisse fand ich das ein ganz großes Tor.
Ich habe gesehen, dass Meise im Torwart anläuft und dann hat er ihn sehr gut geblockt. Und dann geht er auf die Reise und dann war für mich das Zeichen, okay, schnell in die Box kommen. Dann spielt er ihn vorne rum und ich grätsche ihn gerade noch so rein. Und von dem her war das, glaube ich, so ein super Zeitpunkt. Ja.
Das ist das, was Thomas Stamm danach auch gesagt hat. Wichtiger als die Effizienz, aus wenig viel zu machen, waren die Zeitpunkte, wann die Tore gefallen sind. Und da sagt er, das ist in so einem Spiel nicht unerheblich. Und da hat er tatsächlich recht, weil zu günstigeren Momenten als in die erste Druckphase der Ferler, als mit dem Halbzeitpfiff und dann mitten in der zweiten Halbzeit quasi aus dem Nichts die Tore zu machen, unbestritten, gehört natürlich auch eine Menge Portion Glück dazu, gerade beim 2-0 oder bei dem Elfmeter zum 3-0. Aber in diesem Moment da zu sein und die Dinger reinzuhalten, also das bricht jeder Mannschaft. Und wenn die noch so gut kombiniert und spielt dann irgendwann das Genick und das 3-0 war definitiv, da war der Deckel dann drauf.
Damit Christoph der Ferner irgendwie Man of the Match, kann man so sagen, oder? Mit seinen beiden Toren.
Zumal er damit der beste Schütze von Dynamo ist und fünf Toren. Ich habe die Torschützenliste jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, damit dürfte er auch ziemlich weit vorn sein in der Liga.
Ist mit Cicerci von Energie Cottbus der Führende.
Haben wir schon gesehen. Und da wechseln sich die Dynamos ab. Das ist ja auch schön. Bis genau. Vorige Woche war es Toni Menzel. Jetzt ist es Christoph der Ferner. Das ist ja genau das, was der Trainer gesagt hat. Es wäre schön, wenn sich das nicht nur auf ein, zwei Leute konzentriert, sondern möglichst viele breit aufgefächert zu Torschützen wären, weil das natürlich dann für einen Gegner noch schwerer ausrechenbar ist.
Ja, du hast Menzel mit 4, du hast Meißner mit 3, eben der Ferner mit 5. Das ist stark.
Vergesst mir den Robin Meißner nicht, der hat auch schon 3.
Genau. Naja, ja, eben. Haben wir ja gerade erwähnt. Also ruhig, sachte. Aber zurück zu Christoph da Ferner. Der Handelfmeter war unstrittig. Hat auch, glaube ich, keiner gemeckert. Den hat er besser verwandelt als den Elfmeter bei Viktoria Köln am ersten Spieltag.
Das sind dann eben so Spiele, da klappt dann eben auch alles. Dann hast du so eine breite Brust und weißt, also bis jetzt ist hier eigentlich alles für uns gelaufen. Da geht das Ding auch noch rein und wahrscheinlich genau deswegen hat er einen schön zentral geschossen. Weil er sich sehr sicher war, der Torwart wird sich eine Ecke auskugeln.
Ja, es war heute ein Spiel, was man schon unter dem Titel Arbeitssieg eintüten kann. Aber ich glaube, wir haben unsere Kämpfer jetzt auf den Platz gelassen. Wir haben gut verteidigt. Was mich besonders freut, ist, dass wir zu 0 gespielt haben. Das tut uns richtig gut. Und vorne waren wir heute eiskalt. Von dem her gelungener Sieg. Und natürlich war nicht alles gut, aber das werden wir uns wieder anschauen. Aber ansonsten brauchen wir uns, glaube ich, nicht dafür entschuldigen. Es war damals schon in der dritten Liga, wo wir gegen Ferl gespielt haben und ist seitdem auch so geblieben, wie mir ein paar Spieler erzählt haben, dass sie eine sehr, sehr spielstarke Mannschaft haben, wenn nicht sogar die beste. Und dass dann natürlich auch mal sein kann, dass du ein Stück weit hinterher rennst. Und das wusste man natürlich und dann gilt es halt einfach, das auszuhalten. Der Tabellenplatz bei denen hat jetzt auch nicht so viel Aussagekraft, von dem her waren wir eigentlich schon sehr gut gewarnt. Du kannst halt dann auch nicht immer alles verteidigen, ja, Kurzpassspiel, wenn die das aufziehen. Aber trotzdem, im Endeffekt steht ein 3-0-Sieg und wir sind super happy.
Wobei, kurz vor Ende der ersten Halbzeit fehlt ihm ein bisschen der Durchblick. Da waren die Kontaktlinsen rausgefallen.
Das ist mir so auch noch nicht passiert und ich habe 2 Ersatzlinsen dabei, aber die waren in der Kabine. Da war dann auch ein bisschen Gras drauf und ist natürlich dann so, das war jetzt gerade nicht so hygienisch, dann die da reinzutun. weil ich auch dreckige Finger hatte, aber die 5 Minuten in der ersten Halbzeit ging es dann noch und dann in der Halbzeit habe ich es dann nochmal sauber gemacht, die Linse, und dann ging es zum Glück wieder.
Aber auch das hat er gut gemeistert und wahrscheinlich hätte Christoph da Ferner selbst ohne Kontakt gegen gestern den Elfmeter versenkt. Es gibt so Abende.
Hat ein gutes Spiel gemacht, da Ferner, und da merkt man, der ist angekommen wieder in Dresden, also wir haben schon hin und wieder drüber gesprochen, aber die Rückholaktion, die war nicht ganz schlecht von ihm.
Ich glaube, das kann man jetzt schon sagen. Er ist schon ein Unterschiedsspieler in dieser dritten Liga. Mhm. Und er tut dieser Mannschaft mit seiner Erfahrung und mit seinem Charakter, mit seiner Bodenständigkeit, glaube ich, sehr, sehr gut. Insofern, die Rückholaktion hat sich im Sommer ergeben und da muss man sagen, Dynamo alles richtig gemacht.
Also wirklich ein Gewinn für Dynamo, auch mit seiner ganzen Art. Also jetzt nicht nur, weil er die Tore schießt, sondern ich glaube, er kommt auch in der Mannschaft gut an, Tim.
Definitiv. Tino hat es gesagt, gerade weil er eben so eine bodenständige, ruhige Art hat. Er ruht irgendwo in sich, da gibt es keine Hektik, keine aufgeblasene Überheblichkeit oder sowas. Das tut der Sache gut und zeigt nochmal, dass Dynamo ja immer wieder betont hat, uns geht es nicht nur um die sportliche Leistung, sondern auch darum, dass Leute, die wir holen, ins Team passen. Und die Kabine, wie es so schön heißt, die scheint wirklich so auf dem Weg zu einem eingeschworenen Haufen zu sein. Nur ist es noch relativ früh in der Saison, aber die Richtung stimmt und dafür ist Christoph da Ferner ein perfektes Beispiel.
Und soll ich euch was sagen? Ich staune ja jetzt immer über den Torjubel. Also der Schütze, egal wer es jetzt nochmal ist, trifft, dann kommt der Kreis zusammen, aber das ist ja wie eine Taktikbesprechung inzwischen. Und das wiederholt sich ja jetzt fast in jedem Spiel. Da wird ja jetzt nicht überschwänglich gejubelt, sondern da muss man ja gucken, dass man überhaupt noch ein lachendes Gesicht sieht, weil es sofort in eine Art Taktikbesprechung übergeht.
Das war vor allem beim 1:0, fand ich das symptomatisch. Also da haben sie wirklich viel miteinander gesprochen, dass es dann nicht sofort besser geworden ist, haben wir schon gerade beredet. Aber das war symptomatisch, dass da gar nicht groß gejubelt wurde, sondern dass die da alle miteinander diskutiert haben, was gerade schief läuft.
Das war beim 2:0 in meinen Augen ähnlich, dann ist ja sofort zur Halbzeit gegriffen worden. Das zeigt in meinen Augen 2 Dinge. Zum einen wussten die ganz genau, hier läuft nicht alles so, wie es eigentlich laufen soll, auch wenn wir die Tore machen. Und zum Zweiten sieht man daran, wie gallig die sind, dass die sich nicht irgendwie auf Erfolgen ausruhen, sondern sagen, wir müssen das Ding jetzt auch ins Ziel bringen. Und dann nutzt man eben auch diese paar Sekunden nach einem Tor, um nicht ausschweifend zu feiern, sondern sofort zu sagen, pass mal auf, das und das und das müssen wir jetzt aber noch ändern. Finde ich klasse.
Mit dem 3:0 war der Netzstecker bei Ferl gezogen.
Hatte ich gesagt, ich glaube, da gab es keine Diskussion, weil die natürlich aus der Kabine gekommen sind und sich gesagt haben, wir gehen jetzt nochmal drauf, irgendwann muss doch der Knoten platzen und inmitten in diese, man muss schon fast sagen, wieder Drangphase, fällt dieses 3:0 und irgendwo, jeder, der selbst Fußball gespielt hat, weiß das. Ja gut, okay, dann macht es irgendwann Klick im Kopf und dann sagst du, hat sich erledigt, das wird heute nichts mehr.
Jetzt haben wir über die vielen Torchancen gesprochen von Ferl, auch von der Druckphase geredet. Aber Dynamos Defensive wird sagen, was habt ihr? Wir haben 2:0 gespielt. Zum 3. Mal in dieser Saison, also nach dem Pokalspiel gegen Düsseldorf und dem Sieg gegen Stuttgart 2, ist ihnen das in Ferl auch gelungen. Also haben sie alle Argumente eigentlich auf ihrer Seite.
Wobei man da sicherlich nicht den Fehler machen sollte, dass die 0 zu hoch zu heben, genau. Weil wenn man ehrlich ist, hat man schon gesehen, dass gerade defensiv schon der eine oder andere Flipperanfall zu sehen gewesen ist. Gerade wenn ich an die verunglückte Kopfballrückgabe, ich weiß nicht, ob es eine Rückgabe sein sollte, von Claudio Kammerknecht denke, wo wir in der 9. Minute dann über eine todsichere Chance von Ferl reden. Also da denke ich mal, gerade defensiv gibt es dann schon noch das eine oder andere zu richten. Wobei das wahrscheinlich auch nicht ungewöhnlich ist, dass wenn du auswärts gegen so eine Mannschaft triffst, dass die dich dann ab und zu mal auseinander nimmt. Das betrifft wahrscheinlich jede Mannschaft in dieser Liga, dass es solche Phasen geben wird. Und da muss man einfach sagen, schön, diesmal haben wir Glück gehabt und vielleicht auch das Glück des Tüchtigen, aber das ist kein Selbstläufer und wer Thomas Stamm kennt, der wird das ganz genau wissen, dass das haarklein auseinandergenommen wird, um zu sehen, was können wir in welchen Situationen oder müssen wir besser machen, damit das in Zukunft ein bisschen noch stabiler, nicht nur ergebnistechnisch, sondern auch auf dem Platz sich widerspiegelt.
Aber das ist schon ein Stück weit auffällig so in dieser Saison, ne? Dass es defensiv immer noch diesen einen oder anderen Wackler gibt. Dieses ganz souveräne Spiel, wo du gesagt hast, okay, der Gegner hat vielleicht 1-2 Schüsse oder so, aber ansonsten war jetzt nicht so viel. Das gibt's halt irgendwie nicht.
Naja, insofern, Düsseldorf war schon relativ souverän, okay, und Stuttgart 2 vielleicht
Düsseldorf,
auch.
Düsseldorf nehmen wir mal raus, okay. Das stimmt. Weil das war ja so ein Abend, das haben wir ja jetzt in den letzten Wochen auch immer wieder gehört, wo offenbar alles gepasst hat. Ne? Und wenn man jetzt auch Düsseldorfs Entwicklung danach sieht, das ist mir, jetzt habe ich mir im Nachgang mal so überlegt, ne, wertet das diesen Sieg im Pokal von Dynamo natürlich noch umso mehr auf, dass er da, und da würde ich sagen, es ist nicht mal zwingend Düsseldorfs Schwäche an dem Abend gewesen, sondern schon Dynamos Stärke. Nee, aber so defensiv, es ist noch nicht so diese Sicherheit. Gestern war es extrem, ja, aber halt, und das immer bei dem Rostock-Spiel, das hast du ja eigentlich auch im Griff gehabt. Und da hatte Rostock ehrlicherweise viel, viel, viel weniger Chancen als Ferl gestern, mit Sachen gar keine. Und trotzdem kommen sie frei vorm Tor zum Schuss. Ich glaube, deswegen war Thomas Stamm am Samstag auch echt sauer und nicht auf sich, sondern auf seine Mannschaft, weil der Satz, man kann so ein Spiel auch mal zu Null spielen oder wir müssten es auch mal schaffen, so ein Spiel zu Null zu spielen. Ich glaube, das hat ihm schon gewurmt, da gegen Rostock nur unentschieden zu spielen und nach so einem Spiel nur unentschieden zu spielen. Aber Tim hat es gesagt, das gleicht sich eben manchmal sogar 4 Tage später schon wieder aus.
Also ich denke, die Defensivproblematik hängt nach wie vor auch noch mit der taktischen Umstellung zusammen, dass da jetzt eben eine Dreierkette spielt. Das ist ja im Prinzip zumindest von der Startformation bis jetzt immer so gewesen. Das sind einfach andere Abläufe, an die du dich erst noch gewöhnen musst, gerade in solchen hohen Drucksituationen. Und natürlich, gegen den Ball wird aus der Dreierkette eine Fünferkette. Das sind personell erstmal mehr als bei einer Viererkette. Aber zum einen musst du dann aufpassen, dass du dir nicht irgendwann selbst im Weg stehst. Und zum anderen kommt ja gerade auf die Außenbahnspieler eine ganz hohe Verantwortung zu. Die müssen also offensiv sofort da sein, dürfen aber nie vergessen, defensiv mal vielleicht eine Zehntelsekunde zu schlafen, weil die ganz, ganz wichtig sind, dass dieses Gesamtgefüge funktioniert. Da ist natürlich so ein Mann wie Philipp Heise perfekt, der das also schon seit vielen Jahren macht. Aber wir haben es gesehen, gerade beim Sportskamerad Lemmer, das ist ein gelernter Stürmer, für den sind die Offensivaktionen selbstverständlich, aber dieses Defensivverhalten ist natürlich dann gerade im Umschaltspiel schon ein schwieriges. Und wenn dann eben 5 Leute taktisch auf die 100stel Sekunde immer da sein müssen, ist das eine Sache, da kommt die Routine wahrscheinlich erst im Laufe der Spiele und da sind 7 Spiele wahrscheinlich noch ein bisschen zu wenig und ich bin mal gespannt, wenn sie dieses System durchziehen, wie das dann aussieht, gerade in der Rückrunde, wenn dann tatsächlich, wir gehen mal davon aus, dass der Erfolg bleibt, die Abläufe klarer sind, ob sich das Gefüge dann stabilisiert. Ich gehe fast davon aus.
Weil wir bei der Defensive sind, weiß nicht, ob du das mitbekommst, Timmy, aber es wird natürlich auch immer mal wieder über deinen Namensvetter, über Tim Schreiber, diskutiert. Junger Torhüter, ich sag's, das ist bei ihm wie bei einem jungen, sehr ja guten Quarterback, der wirft in seinem Alter natürlich auch mal eine Interception. Aber Benny Kirsten hat's ja neulich gesagt, der Tim Schreiber ist für sein Alter wirklich schon verdammt weit, dass der natürlich auch mal einen Fehler drin hat, dass bei dem mal ein Pass nach vorne nicht ankommt, das muss man einkalkulieren und das muss man mit ins Kalkül ziehen. Wie seht ihr ihn bis jetzt? Es wird wirklich schon bei dem einen oder anderen immer auch mal geraunt oder über ihn diskutiert.
Also die Torhüter sind ja bei Dynamo von jeher eigentlich immer im Fokus. Und natürlich sind wir da ein bisschen verwöhnt. Aber wenn wir jetzt mal zurückgucken, als Stefan Triacek gekommen ist, gerade in der ersten Saison in der Hinrunde, da wurde ganz, ganz viel geraunt und gemunkelt und gemeckert. Und nicht umsonst wurde ja dann Kevin Proll zurückgeholt. Und dann hat der Junge sich irgendwann mal eingefuchst und dann hat er eine überragende Rückrunde gespielt. Für Tim Schreiber ist das eine ähnliche Situation. Der hat natürlich schon einen Haufen Erfahrung aus Saarbrücken mitgebracht. Nichtsdestotrotz, du hast es gesagt, ist das ein ganz, ganz junger Mann. Und der muss natürlich mit diesem ganzen Hype, mit dieser ganzen Riesen-Euphorie, das ja auch irgendwo eine Bürde ist, so im Fokus zu stehen, auch erstmal lernen, umzugehen. Und ich finde es trotzdem gut, dass der Junge immer wieder den Mut hat, auch ins Risiko zu gehen. Die meisten Probleme entstehen ja oder sind zuletzt entstanden aufgrund vielleicht nicht ganz glücklicher Situationen, eher mit dem Fuß beim Spielaufbau. Gestern habe ich auch mich daran erinnert, ich war gleich ganz am Anfang, also ja. Da wieder auf den Philipp Heise ein ziemliches Krankenpass gespielt hat. Das hat er selber ausgebügelt. Aber wenn er sich davon verunsichern ließe und das nicht mehr versucht, dann würde es, glaube ich, mehr zum Problem werden. Und ich finde, dass Tim schon eine gewisse Ruhe ausstrahlt und sich nicht zu sehr verrückt machen lässt und wahrscheinlich dadurch dieses Eingrooven am besten in den Griff kriegt. Und wie gesagt, er steht ja eigentlich erst ganz am Anfang seiner Karriere. Und wenn man da mal 1-2 Jahre ihn machen lässt, traue ich ihm genau die Entwicklung, die Drille genommen hat, definitiv auch zu.
Und ich finde, Tino, das muss sich ja dort hinten auch alles einspielen, auch mit dem Verbund, mit seinem Abwehrverbund. Wir haben jetzt 7 Pflichtspiele, nehmen wir Düsseldorf noch dazu, dann sind es 8. Also, dass das jetzt noch nicht gleich alles perfekt funktioniert, das ist doch irgendwie logisch. Und ich fand dann, mit dem Spiel gestern hat er auch wirklich ein paar tolle Paraden gezeigt.
Ja, in der zweiten Halbzeit dann, ne? Ich glaube, wir haben das dann auch geschrieben, er war in der zweiten Halbzeit auch schon der die Null gerettet hat. Das Gute ist ja, dass die Ergebnisse bei Dynamo stimmen, also die Endergebnisse, die Endstände. dass du die Spiele in aller Regelmäßigkeit gewinnst oder punktest, sodass du eine latente Torwartdiskussion, dieses Raunen, was ja in Dresden dazugehört, wie jetzt inzwischen immer wieder mal auch eine Elbe Hochwasser, dass das jetzt nicht überhand nimmt. Und von daher, also das sind Ergebnisse, Tabellenstände erstmal ganz wichtig. Dynamo ist Spitzenreiter, da raunt sich's erstmal schon von außen her schlechter, als wenn die Ergebnisse nicht stimmen würden. Und wichtig ist das, was der Tim gesagt hat, finde ich auch, dass er sich, der Tim Schreiber, nicht verrückt machen lässt. Und Jens, erinnert dich an unser Gespräch mit dem Tim Schreiber im Trainingslager, wo wir eine Stunde mit ihm zusammengesessen haben. Wichtig ist auch, dass er sich's aber auch nicht zu sehr zu Herzen nimmt. Der ist ja ein sehr, sehr ehrgeiziger und sensibler Mann, fand ich zumindest nach dem Gespräch, dass er sich so einen Fehlpass, wie er eben jetzt zum Beispiel in München passiert ist bei 1860, das Gegentor, wo Philipp Heise zwar den Fehlpass spielt, aber wo er auch irgendwo mit drin hängt, dass er da nicht zu sehr grübelt, sondern dass er da den Fehler vielleicht erkennt, das analysiert und dann drüber weggeht und weiter sein Spiel macht. Ich glaube, darauf wird es ankommen. Und ansonsten, ja, was er mitbringt an Torwarttalent und vor allen Dingen an Identifikation, ich meine, das steht alles außer Frage. Insofern kann das eine Ära werden und das würde Dynamo, glaube ich, auch mal wieder gut tun, einen Torwart zu haben, der länger als zwei Spielzeiten zwischen den Pfosten steht.
Und dann kommt immer noch dazu, dass ein Torwart heutzutage generell, bei Dynamo speziell, ja, ich sag mal, das, was ein Torwart früher können musste, nämlich auf der Linie stehen und Bälle halten, das sind ja vielleicht noch 50% seiner Aufgabe. Die anderen 50 sind ja mindestens schon immer wieder sich im Spielaufbau zu beteiligen. Das hat er übrigens in Saarbrücken nicht so gemacht. Da hat er ein bisschen eine andere Aufgabe gehabt. Und genau das ist es natürlich, was dann schon auch noch ein bisschen Zeit braucht, dass der auf der Linie überragende Reflexe hat man gerade bei dem einen Schuss gesehen. Ich glaube, Böning hat den noch abgefälscht, wie er den zur Ecke lenkt. Also grandios. Da sieht man, was der für ein Potenzial hat. Und ich glaube, solche Aktionen sind dann für einen Torwart auch nochmal ganz wichtig, weil damit verfestigt sich natürlich das Bild draußen. Oh, das ist ein klasse Keeper. Während diese anderen Dinge, die ein moderner Torwart heute beherrschen muss, eben bisweilen auch noch ein bisschen länger brauchen. Nicht umsonst hat man früher gesagt, immer der Dicke geht ins Tor. Deswegen will ich nicht sagen, dass der Tim dick ist, um Gottes Willen, aber da hat man zumindest an den fußballerischen Fähigkeiten eines Torwarts, ich will nicht sagen gezweifelt, aber die spielten nicht so eine große Rolle. Das hat sich heute komplett gewendet.
Deshalb standst du im Tor.
Genau so ist es. Ich war zwar damals noch nicht so dick wie heute, aber Fußball spielen konnte ich trotzdem nie besser.
Okay. Also du warst auch ein Hexer eher auf der Linie.
Ja, aber wenn ich euch jetzt von meinen Baustellen erzähle, gerade rauslaufen, Flanken, alles sowas, wo Tim drüber lächelt jetzt quasi, also mein Namensvetter, müssen wir gar nicht anfangen, weil die Baustellen, da ist die Sendung zu lang.
Okay.
Grüße an meine Ex-Kollegen vom ESV, die lachen sich jetzt wahrscheinlich gerade wieder scheckig.
Wahrscheinlich.
Werbung. Was Radeberger alkoholfrei seinen besonderen Geschmack verleiht? Es ist der Kalister-Aroma-Hopfen, von dem wir extra für Radeberger alkoholfrei jedes Jahr mehr im Elbe-Saale-Gebiet anbauen lassen. Radeberger alkoholfrei. So großartig kann alkoholfrei schmecken. Weiter mit der Folge.
Habt ihr mitbekommen, Maxi Arnold war auf der Tribüne, der Wolfsburger mit dem großen schwarz-gelben Herzen. Dein Kollege Timotheus Almert hat ja mit ihm danach gesprochen, sehr interessantes Gespräch.
Im Stil einer Spitzenmannschaft würde ich es einfach betiteln. Glück gehabt auch, speziell die erste Chance dann auch nach dem Standard eine große Phase gehabt, wo Ferl echt am Drücker war und dann eigentlich zum richtigen Zeitpunkt immer die Tore geschossen haben. Kurz vor der Halbzeit, dann auch nach der Halbzeit. Und dann steht es 3-0 und dann ist das Ding eigentlich relativ durch.
Wie häufig kommt es vor, dass du ins Spiel von Dynamo kommst?
Naja, ich fahre jetzt nicht nach München runter, um mir ein Spiel anzuschauen, weil ich habe das Spiel selber noch ein bisschen Fußball nebenbei. Und sobald es die Möglichkeit gibt und die hat sich jetzt hier geboten, das sind so Kleinigkeiten, aber selbst meine Familie geht jetzt gegen Rostock im Stadion gewesen, ich konnte leider nicht. Also wir versuchen so viel wie möglich da einfach auch dabei zu sein, weil es einfach, ich schon eine große Sympathie habe, ganz ordentliche Fans, gefällt mir auch, deswegen.
Wurde es jetzt kürzlich in dem Podcast auf angesprochen von Ulf, ob du nicht nochmal zurückkommen willst. Was sind deine Gedanken dazu? Kannst du dir das nochmal vorstellen?
Vorstellen ist immer so eine Sache. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß überhaupt nicht, ich kann gar nicht sagen, weder ja noch nein, weil ich erstmal so lange wie möglich noch auf dem Niveau spielen möchte. Und wenn das dann in 4-5 Jahren irgendwann mal so ist, ja, da führt vielleicht eine Tür auf, die irgendwo aufgeht. Dann muss man drüber sprechen. Und ich bin ja dann nicht so einer, der dann 50 Tore gefühlt die Saison schießt, sondern ich bin ja, hab dann auch meine anderen Qualitäten. Weiß nicht, ob ich dann Dynamo noch so eine Hilfe bin. Der Reiz ist Dynamo Dresden, oder?
Du hast einmal auch gesagt in einem früheren Interview, dass du mit deinem Sohn gerne mal nach deiner Karriere Dynamo gerne hinterherreisen möchtest, so als richtiger Fan.
Ja, mittlerweile sind es zwei Söhne, ich würde es gerne machen. Ich hoffe, dass ich nach der Karriere ein Sabbatjahr kriege und dann werde ich das definitiv so nutzen. Das ist halt einfach, meine Jungs sind genauso wie ich Fußball begeistert auch, weil Fußball bestimmt einfach das Leben. Und wir haben Wolfsburg-Trikots, Dynamo-Trikots, auch Freunde, die... Mein bester Kumpel ist Franz Pfanne, der spielt zwar jetzt bei einem Verein, der nicht ganz so... Aber ich bin jetzt nicht Sympathie von dem Verein, sondern von einfach von meinem besten Kumpel. Und das sind Dinge, die gehören sich einfach. Es ist einfach schön, sowas zu wissen.
Ja, schon schön. Also, dass er den Weg da von Wolfsburg auf sich genommen hat, nach Ferl gefahren ist. Und da merkt man irgendwie, ja, das schwarz-gelbe Herz wird bei Maxi Arnold größer und größer. Hatte er neulich auch bei euch, Tim, im Phrasenmäher-Podcast zu Wort gegeben.
Das fand ich ganz interessant, da war er zu Gast und er hatte ja schon immer mal latent durchklingen lassen, dass er sich eigentlich vorstellen könnte, seine Karriere in Dresden mal ausklingen zu lassen. Und da hat tatsächlich Ulf Kirsten zum Telefon gegriffen und direkt in der Sendung angerufen und gefragt, na Maxi, wann kommst du denn nun? Und da hat er das erste Mal angefangen, nicht nur davon einfach zu erzählen, sondern zu reflektieren, macht das überhaupt Sinn? Jetzt hat er nochmal verlängert in Wolfsburg, wir reden ja also vielleicht von 2026, wenn diese Option überhaupt Realität werden könnte.
Da ist er 32.
Sagt, ja, klingt vom Alter nicht schlecht, aber sagt, ich bin jetzt schon nicht der Schnellste, danach bin ich noch langsamer. Und wenn ich das, was ich mir vorstelle, quasi meine Karriere möglichst dann erfolgreich auch in Dresden ausklingen zu lassen, wenn das dann am Ende nach hinten losgeht und ich eher Last bin statt Nutzen, wer weiß, ob das gut ist. Aber das zeigt auch wieder, dass er sich wirklich mit diesem Thema beschäftigt. Und er hat sofort gesagt, mein Herz schlägt schwarz-gelb, ich bin Dynamo-Fan und wann immer ich kann, konsumiere ich das alles. Also ich schließe diese Rückholaktion tatsächlich nicht aus. Aber er wird sagen, mal sehen, in was für einem Leistungsniveau ich mich bewege, wenn es tatsächlich dann ernst werden könnte und die Option tatsächlich bestünde, zurückzugehen. Ich glaube, Maxi Arnold wird das nicht machen, wenn er nicht davon überzeugt ist, dass er tatsächlich noch ein Nutzen für Dynamo sein kann.
Sehe ich ähnlich, weil so zum Karriere ausklingen lassen, ist jetzt Dynamo eigentlich nicht gediegen. Also wenn du dann möglicherweise auch in der zweiten Liga, hoffentlich in der zweiten Liga spielst, kannst du ja jetzt nicht sagen, okay, lässt das deine Karriere irgendwie ausklingen. Das kannst du ja vielleicht bei einem Regionalligisten machen oder irgendwo weltweit in der Ferne, aber dafür ist dann Dynamo ein bisschen zu gut. Und ich glaube, das hat er auch so ein bisschen für sich selbst reflektiert. Aber wenn er in zwei Jahren noch richtig gut ist, wie so ein reifer Wein, dann warum nicht? Maxi Arnold im Dynamo-Trikot.
Wir werden in zwei Jahren mal einen Podcast machen, wo du genau das, was wir jetzt gerade erzählt haben, nochmal hochholst. Und dann werden wir wissen, wie er sich entschieden hat.
Ich meine, die Erwartungshaltung, wenn er denn zurückkommt, die wären natürlich dann riesig. Ne? Weil man ja alleine schon denkt, okay, jetzt kommt der Mann aus der Bundesliga und jetzt geht's von alleine. Und das weiß nicht nur Maxi Arnold, ist eben genau nicht so. Ne? Womöglich ist es sogar in der zweiten, dritten Liga viel, viel schwieriger, weil die Mitspieler andere sind, weil die Liga eine andere ist. Insofern, ja, und ganz viel wird davon abhängen, wo spielt Dynamo in zwei? Ich meine, gestern hatte, glaube ich, auch gesagt, 4, 5 Jahren vielleicht sogar erst. Keine Ahnung. Das Schöne ist, das zeigt ja auch die Ernsthaftigkeit, der Tim hat das gerade gesagt, seines Anliegens oder wie sehr ihn der Gedanke wirklich beschäftigt, ist nicht so dahingesagt, ah, ich komme mal irgendwann zurück, sondern der will das wirklich, aber er will das halt auch nur, oder das verbindet er mit einem hohen Anspruch, sonst hätte er es auch nicht so weit geschafft. Und das spricht eigentlich nur für ihn.
Ich will noch mal ganz kurz auf den Samstag zurück, auf dieses sehr emotionale Ostduell, 31.000 Zuschauer, 1:1 dann ausgegangen, hat sich gefühlt, eher wie eine Niederlage angefühlt, aber wir haben ja gesprochen, das gleicht sich alles aus, hat sich gestern schon ausgeglichen. Thema war da, auch so ein bisschen Chancenverwertung, Standards, und da fand ich Christoph Daferner hat gestern ganz interessant gesagt, ja, er sagt, Freunde, so Effizienz sehe ich in dieser Saison noch nicht als unser großes Manko.
Zu dem Thema muss ich sagen, das sehe ich dieses Jahr überhaupt gar nicht, muss sagen, also ich weiß auch nicht, was letztes Jahr war, aber dieses Jahr sehe ich das Thema Effizienz ehrlich gesagt nicht so, weil das hätte zum Beispiel der Lars letzten Samstag bei dem Kopfball besser machen sollen oder ich bei meiner Grätsche per Volley. Von dem her sehe ich das Thema ehrlich gesagt nicht so, weil ich finde nicht, dass wir so viele Chancen bisher in der Saison vergeben haben. Und man sieht einfach, dass wir Qualität haben. Ne?
Dann denkt man mal zurück und sagt, ja, in welchem Spiel war denn jetzt tatsächlich die Chancenverwertung so ein großes Problem? Wenn man auf den Samstag schaut, sie hatten viel Ballbesitz, sie hatten sicherlich auch viele Standards, aber so die wirklich unfassbaren vielen Torchancen. Böning hatte das Ding, vielleicht der Freistoß von Batista Meier, dann die Chance von Meißner kurz vor Schluss. Aber so viel mehr war es dann auch nicht. Wie seht ihr das Thema Effizienz und Dynamo Dresden?
Also ich finde schon auch, dass das, was du gerade gesagt hast, tatsächlich so gewesen ist am Samstag. Die drückende Überlegenheit über 70, 80 Minuten, die war spürbar. Aber tatsächlich das Kreieren von ganz, ganz klaren Chancen war mehr oder weniger übersichtlich. Na klar, könntest du jetzt sagen, selbst aus solchen Halbchancen mit den Kopfbällen muss da mal ein Tor entstehen. Man kann aber natürlich auch sagen, dass wenn man schon so überlegen ist, dann man den letzten Step, nämlich die Chancen zu erzwingen, dann auch noch gehen könnte. Von daher ist das sicherlich irgendwo nachvollziehbar. Wobei ich definitiv, und das hat ja Christoph da ferner gestern auch angedeutet, finde, dass dieses extreme Verschwenden von Chancen, wie wir es ja gerade im letzten Jahr dann hatten, das sehe ich in diesem Jahr tatsächlich noch nicht. So die ganz glasklaren Dinger, die Dynamo hatte, die waren am Ende eigentlich auch alle drin.
Ich sag mal so, gerade nach der Art und Weise des Zustandekommens dieses 3-0s in Ferl ist es natürlich schwer, über fehlende Effizienz oder Chancenverwertung zu reden. So schlimm, wie es im vergangenen Jahr und teilweise auch das Jahr zuvor war, da sind wir weit von entfernt. Für mich sind es eher zwei andere Punkte, die ich mit im Gedanken an Samstag verbinde. Zum einen sage ich, okay, wenn du den Punkt dort holst und nicht verlierst, ist das am Ende auch was wert, weil auch das gleicht sich halt aus. Normalerweise gewinnst du in Ferl so ein Spiel nicht, musst das Heimspiel gegen Rostock gewinnen. Wenn du bist du vielleicht unterm Strich auch bei 4 Punkten. Von daher war mir die Rechnung von Thomas Stamm sehr sympathisch, der eben gesagt hat, ach, der Tabellenplatz ist gar nicht das Entscheidende, sondern der Punkteschnitt, die Anzahl an Punkten, die wir geholt haben. Und wenn wir in dem Stile weiter punkten, kommt am Ende was Gutes raus, Klammer auf, werden wir aufsteigen, Klammer zu. Das ist das eine. Und wenn es um eine Baustelle geht, die ich gerne ansprechen würde, wenn es um Chancen geht, dann ist es für mich nach wie vor das Thema Standards, ganz konkret Eckbälle. Mhm. Weil da auch, glaube ich, Dynamo am Samstag wieder extrem viele hatte. Also es müssen nicht aus meiner Sicht immer sofort Tore werden. Aber daraus entstehen mir viel, viel zu wenig torgefährliche Aktionen.
Die Binning-Chance resultiert aus einem Eckball und kurz vor dem Ende war auch nochmal ein Eckball gefährlich. Aber anderthalb gute Eckbälle von 14, da ist die Ausbeute wirklich ein bisschen zu gering.
Gerade in so einem Spiel, ne, wo es ein bisschen eng, und das wird ja nie umsonst gesagt, diese dritte Liga ist eng, die ist umkämpft und da hilft auch mal ein Standard. Und das passiert bei Dynamo noch zu selten.
Und gerade wenn man die Lufthoheit dann nimmt, wurde ja in der Saisonvorbereitung oder noch vor Saisonbeginn eigentlich gesagt, dort müssen wir auch personell darauf achten, dass wir auch von der Körpergröße Leute holen, die A, ein bisschen größer sind und B, auch eine gewisse Entschlossenheit mitbringen. Und das hat man ja gemacht. Na, da ferner Kasar, das sind alles wuchtige Typen, die auch eine entsprechende Größe mitbringen. Das hat sich bis jetzt noch nicht ausgezahlt. Da gebe ich dem Tino recht, dass da ist noch Luft nach oben.
Und dann sagen einige, Mensch, wir können keine Ostduelle mehr. Wir können keine Ostduelle mehr. Nimmt man das Jahr 2024, dann steht da der Sieg gegen Energie Cottbus zu Buche und das Sachsenpokalfinale, das gewonnene gegen Schacht. Aber ansonsten hat man in den anderen Spielen nicht so erfolgreich ausgesehen. Ist das ein Fakt?
War auch mein Gedanke. Ich dachte auch, Dynamo kann Ostduelle nie. Und vielleicht hat das auch was mit Emotionalität zu tun. Und vielleicht ist Dynamo da auch ein bisschen übersteuert. Blickst du noch ein Jahr weiter zurück, dann geht die Rechnung schon nicht mehr auf, weil da hat Dynamo die Mehrzahl der Spiele gewonnen. Also ich glaube, dann wäre das jetzt ein ganz neuer Trend, dass sie keine Ostduelle mehr können.
Hm. Und wenn man alleine diese Saison nimmt, 3 Spiele, ein Sieg, ein Unentschieden, ein Remis, ist ja nicht so, als dass überhaupt nichts geht. Also 4 Punkte aus 3 Spielen ist ja besser als nichts.
Das stimmt. Und die Tabelle kann man sich auch jetzt wieder angucken. Thomas Stamm wird es nicht tun. Der hat gesagt, Tabelle spielt noch keine Rolle nach 7 Spielen. Aber ich sag mal, der gemeine Dynamo-Fan schaut trotzdem heute gerne mal aufs Tabellarische und freut sich.
Also ich habe mich dabei ertappt, dass ich nach dem 2:0 sofort mir die Tabelle aufgehoben habe, die Live-Tabelle. Es ist einfach ein schöner Anblick und ich glaube, ich bin da nicht allein gewesen. Ich bin ganz bei der Mannschaft und beim Trainer, die da eine andere Herangehensweise haben. Aber wir müssen uns da, glaube ich, nicht drüber unterhalten, dass für die Fans das an dem Mittwochabend das i-Tüpfchen ist, wenn du ins Bett gehst und bevor du das Handy ausmachst, einfach dir nochmal die Tabelle anguckst und das so 10 Sekunden lang genießt. Es ist einfach schön.
Du denkst, du guckst als letztes aufs Handy, auf die Tabelle und gibst davor noch deiner Frau oder danach noch deiner Frau einen guten Nachtgruß?
Nee, die Tabelle ist dann schon eher das, wo man sagt, das sind tatsächlich die Glücksmomente, mit denen man gut einschlafen kann. Weil es nicht alltäglich ist, Jens.
Okay, gut. Der guten Nachtkuss ist alltäglich.
Ja, sollte in so einer Beziehung dann schon so sein, ne?
Für dich ist die Tabelle momentan ein Traum, Tino, oder?
Du meinst Platz 1 Dynamo, Platz 2 Sandhausen.
Ja, ich werde nur noch angesprochen. Mensch, wenn Sandhausen gewinnt, oh Mensch, wenigstens einer, der sich freuen kann, Tino Meyer. Am Samstag hat mir ein Kollege, ich nenne ihn nicht, aber der war schon auch hin und wieder hier zu Gast bei uns im Podcast, hat gesagt, Sandhausen, Tino Meyer. Das waren seine Worte.
Ich verfolge das jetzt. Du, also eigentlich bist du es ja, der mich immer mehr anstachelt, ne? Ich habe ja nur gesagt, es ging ja mal los, dass ich gesagt habe, ich glaube, in Sandhausen ist eine recht hohe individuelle Qualität. Mhm. Und ich kann mir auf Dauer halt nicht vorstellen, wenn viel individuelle Qualität da ist, dass das auf Dauer schief läuft. Und offenbar haben sie jetzt mit Sreto Ristić, den ich als Trainer so nicht kannte und auch in Halle jetzt eher nicht so wahrgenommen habe, aber ich habe ja genau zugehört, was Niklas Kreuzer uns erzählt hat. Und denke ich mir, offenbar passt da gerade ganz viel zusammen. Dann ist Jakob Lewald dort, den wir hier in Dresden ein bisschen kennengelernt haben, ein sehr korrekter Typ. Und der Niklas Kreuzer als ein sehr ehrgeiziger, mannschaftsdienlicher Spieler. Offenbar kommt da gerade in Sandhausen ein bisschen was zusammen. Und jetzt schließt sich der Kreis. Du stachelst mich jeden Mittwoch an. Und ich gucke natürlich wirklich jetzt immer, A, wie haben sie gespielt? Und B, wann ist Niklas Kreuzer eingewechselt worden? Oder hat er vielleicht von Anfang an gespielt? Und ja, die haben jetzt gerade sind so neben Cottbus so ein bisschen die Mannschaft der Stunde, möchte ich fast sagen. Also sehr, sehr, wissen nicht, ob man stabil sagen kann, aber die Ergebnisse stimmen halt. Fußball ist und bleibt halt ein Ergebnissport.
Dass ich gucke, ob Niklas Kreuzer gespielt hat, da geht's mir genauso wie dir, Tino, aber aufgrund einer persönlichen Verbundenheit seiner Historie bei Dynamo und dem, was er jetzt auch gesundheitlich durchgemacht hat, das ist so ein dufter Typ, da freut man sich einfach, wenn der jetzt da wieder eingreifen kann. Was ich aber nicht ganz so sehe wie du, ist die Tatsache, dass es jetzt plötzlich bei Sandhausen läuft, weil ich kann mich an die letzten Jahre erinnern, da haben die ja teilweise alles verpflichtet an großen Namen, in Anführungszeichen, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Und die individuelle Klasse war eigentlich schon immer da. Aber das sagt noch lange nicht aus, dass daraus dann auch eine Mannschaft wird. Und wann immer man gedacht hat, die letzten Jahre, jetzt ist Sandhausen tatsächlich auf dem Weg nach oben, ging das dann irgendwann wieder schief. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass diese Konstanz, von der du jetzt sagst, dass sie gerade entsteht, dass die das bis zum Saisonende durchziehen. Also ich denke eher, dass Sandhausen nicht am Ende oben stehen wird.
Oh, da schüttest du aber mächtig Wasser in den Tino Meyer Wein gerade rein bei unserem Sandhausen Ultra. Da haben wir ganze Arbeit geleistet. Also, dass dich jetzt alle mit Sandhausen in Verbindung bringen, das gefällt mir wirklich sehr. Und Energie Cottbus, Hut ab. Also, was die da gerade leisten, 3 Siege in Folge als Aussteiger, muss man mal sagen. Chapeau in die Lausitz.
Und vor allen Dingen sind sie sehr, sehr schwer an die Saison gekommen, ne? Mhm. Mit auch dem 2-4 hier in Dresden. Wieder nochmal, Ergebnissport, ne? Du kannst halt auch mal locker 4-2 verlieren. Lieber verlierst du 3 Spiele und gewinnst 3, als wenn du Beispiel Rostock 3-mal unentschieden spielst. Du kommst mit diesen Unentschieden nicht vom Fleck und die sind auf Dauer halt ungenügend. Lieber ein klarer Sieg mal irgendwie und dann auch mal wieder eine klare Niederlage. Aber was sie jetzt machen, also da sage ich auch wirklich Hochachtung vor Pele Wollitz, der ja oft nur als Rumpelstilzchen in der Öffentlichkeit bekannt ist. Aber ich glaube, der hat ganz, ganz andere und ganz viele Facetten und ist offenbar auch für den Standort Cottbus der richtige Mann.
Hat nach dem Pokalspiel gegen Bremen gesagt, wir haben uns da alle zusammengesetzt, haben uns auch mal ein bisschen die Meinung gegeigt und auch er hat da ein paar Sachen mit seinem Team dann geändert.
Ich kann mich nicht unbedingt an das, was er nach Bremen gesagt hat, erinnern, sondern an die Pressekonferenz nach dem Dynamo-Spiel, wo er gesagt hat, also ja, wir sind Aufsteiger und ja, wir haben tollen Hurra-Fußball gespielt, aber wenn wir so naiv dann für den Rest der Spielzeit rangehen, wie das gegen Dresden der Fall war, dann werden wir in dieser dritten Liga keine Punkte holen, das kann ich euch jetzt schon sagen. Und das hat er offensichtlich in die Köpfe seiner Mannschaft reingekriegt. Die spielen schön Fußball, aber vor allem relativ direkt, schnörkellos und sind im Moment auch relativ effektiv. Und natürlich trägt dich das dann so, wenn du in so eine Euphoriewelle reinkommst, dann gehen viele Dinge leichter.
So, am Sonntag ist Aachen, also ein anderer Aufsteiger, kommt dann nach Dresden. Heimbereich ist schon wieder voll. Aus Aachen werden auch 1500 Fans mitreisen. Weite Anreise für die. Aber für die ist Dresden natürlich nach vielen Jahren Abstinenz auch was Besonderes. Die Alemannia mit 2 Siegen, 2 Unentschieden und 3 Niederlagen gestartet. Am Mittwochabend 0-0 gegen Mannheim gespielt. Was erwartet uns da?
Unabhängig von der sportlichen Situation habe ich mich echt gefreut, dass so eine Truppe wie Aachen wieder hochgekommen ist. Die haben ja schwere Jahre durchlebt. Das ist für mich auch so eine absolute Traditionsmannschaft. Wenn du da auf dem Tivoli bist, da ist so eine Wucht, auch so eine Empathie und Euphorie zu spüren, dass man sich einfach freut, wenn solche Mannschaften das sind ja wirklich Traditionsmannschaften, dann wieder zurückkommen, unabhängig davon, dass sie ja auch in nicht ganz unbekannten Farben spielen. Also da freue ich mich schon vom Umfeld drauf und offensichtlich geht es nicht nur mir so, denn du hast es gesagt, ich war auch völlig überrascht, dass das Ding schon wieder im Heimbereich ausverkauft ist. Da freut man sich jetzt schon wieder hinzugehen, erst recht natürlich nach dem Sieg gestern. Wie gesagt, unabhängig von dem Sportlichen, das Drumherum einfach wieder in sich aufsaugen zu können, weil das macht den Fußball einfach so geil.
Was die Nachfrage an Tickets anbetrifft, merkt man, ich glaube, Dresden ist angezündet wieder. Also da wächst jetzt was zusammen. Die Mannschaft spielt in Fußball und hat Typen, wo man auch gern zuguckt, wo man im Zweifel halt vielleicht auch mal eine Niederlage hinnehmen kann. Aber man hat wieder das Gefühl, ja, das ist eine Mannschaft, da sind einzelne Spieler drin, die kommen cool rüber, das passt. Ich glaube, diese Identifikation mit den eigenen Leuten, so ein Toni Menzel, Niklas Hauptmann, Stefan Kutschke ja sowieso, ich glaube, das ist halt wirklich so, dass das was anderes ist, wenn das deine Jungs sind aus deiner Stadt, als irgendwo von irgendwoher verpflichtete Spieler. Insofern, was Dynamo mit Aachen jetzt erwartet, ich glaube halt, Tatsache, so eine klassische Drittliga-Wundertüte, eigentlich sagt man Pflichtsieg. Dann sagt man ja aber außerdem, es gibt keine Pflichtsiege in der dritten Liga. Ich meine, wahrscheinlich würde man sagen, gemeinhin in Verl musst du immer gewinnen und nicht erst seit gestern Abend wissen wir eigentlich, dass Verl eines der schwersten Spiele vielleicht ist sogar in der Liga, auch wenn der Name vielleicht am meisten nach Provinz klingt. Insofern bin ich gespannt, aber ich würde mal das so einschätzen, vielleicht so ähnlich wie das Cottbus-Spiel, dass du schon ordentlich dagegenhalten musst, das musst du immer, aber dass am Ende Dynamo einfach die viel größere Klasse hat, die Zuschauer im Rücken und dass du es am Ende schon gewinnen musst. Wobei, ich blicke mal noch eine Woche weiter voraus, dann spielst du Freitag bei Dortmund 2. Ich würde mal sagen, analog zu Thomas Stamm, der Punkteschnitt muss stimmen. Wenn du aus den beiden Spielen 4 Punkte holst und damit in die Länderspielpause gehst, wäre für mich alles okay.
Aber Tino, wir denken doch jetzt erstmal von Spiel zu spielen. Jetzt ist erstmal Aachen und da denken wir noch nicht an Dortmund.
Da sage ich 3 Punkte.
Gut. Wird rotiert?
Naja, wenn man das Spiel gestern gesehen hat im Vergleich zum Samstag, dann ist schon davon auszugehen, gerade die Personalie Toni Menzel vielleicht, Stefan Kutschke vorne. Also ich denke schon, auf ein, zwei Positionen wird er das wieder tun. Obgleich er gesagt hat, wenn eine Mannschaft funktioniert, werde ich natürlich nicht 5, 6 Positionen ändern. Was ich nochmal sagen wollte zu der sportlichen Situation, ich gebe Tino recht, Dynamo ist da der absolute Favorit, aber ich könnte mir vorstellen, das wird wieder ein ziemlich kniffliges Spiel, adäquat zu dem gegen Rostock. Dynamo wird zwangsläufig natürlich überlegen sein. Aachen wird auch nicht den Fehler machen, mit Hurra-Fußball jetzt irgendwie hier anrennen zu wollen. Aber die werden wieder über die Leidenschaft kommen und dann wird es sich wieder zeigen, inwieweit Dynamo diese Überlegenheit eben auch in Torgefahr ummünzen kann. Da sind wir nämlich wieder bei dem Thema von dem Rostock-Spiel. Und da denke ich, dass das alles andere als ein Selbstläufer wird und man da auch vielleicht ein bisschen Geduld braucht und ein bisschen Entschlossenheit, um jetzt nicht irgendwo vielleicht den Fehler machen sollte, zu denken, naja, die haben wir hier 3-4-0 runter. Das wird nicht passieren, weil das sind dann diese wirklich unangenehmen Drittligaspiele, wo der Gegner in erster Linie versucht, über die Physis, über den Kampf und über den Willen zu kommen. Und das hat man gestern auch wieder gesehen. Spielerisch ist das jetzt nicht so absolut das Beste in dieser Liga beim 0-0 gestern gegen Mannheim. Aber dieser Wille, diese Entschlossenheit und die Bereitschaft, unheimlich viel zu investieren, das wird die Aachener auch am Sonntag auszeichnen. Und da bin ich mal gespannt, wie das Dynamo löst.
Toni Menzel noch mal ganz kurz gewürdigt mit seiner Abwehraktion, wo er dort auf der Linie den Ball wegkratzt. Kann eben nicht nur vorne, sondern auch hinten, muss man auch noch mal sagen. Und da hast du gemerkt, wie sie sich alle gefreut haben. Dann wollten sie tatsächlich, wir wollen jetzt hier zu Null spielen. Wir wollen jetzt hinten nichts mehr anbrennen lassen.
Also Toni Menzel wird ja defensiv mindestens genauso wichtig inzwischen wie offensiv. Mhm. Also dass sie den jungen Mann auf die Linie gestellt haben bei gegnerischen Eckbällen. Also das ist ja ein absoluter Volltreffer. Man müsste jetzt wirklich langsam mal anfangen. Ich glaube, es war mindestens das dritte Mal, zweimal ja schon in München, wo er nach Eckbällen auf der Linie quasi ein Tor verhindert. Ja, und wenn du das hochrechnest, da wird dann durch solche Sachen wahrscheinlich auch der ein oder andere Punkt dazukommen. Ist also quasi genauso wichtig, wie vorne Tore selber zu schießen.
Um beim Start wieder zu sein, so wertvoll wie ein kleines Schnitzel, der Toni Menzel.
Ja, ich würde schon fast sagen, das Schnitzel ist inzwischen wieder ein bisschen größer geworden seit Saisonbeginn. Das Menzel-Schnitzel.
Und schön paniert vor allen Dingen.
Oh, Panade ist beim Schnitzel ganz wichtig, finde ich. Also das ist wirklich extrem wichtig. Männer, hat Spaß gemacht. Timmy, einen schönen Donnerstag. Und ja, wir schauen uns alle gerne die Tabelle an, auch wenn es erst der 7. Spieltag ist.
Ich danke euch auch. Hat wieder viel Spaß gemacht.
Danke dir. Tino, das war's, oder? Was bringt dein Wochenende? Was liegt so an? Also ich kann sagen, mein Wochenende ist vollgepackt. Freitagabend Handball, der HCL Florenz, momentan auch sehr erfolgreich, spielt gegen Balingen-Wallstätten, seines Zeichens Bundesliga-Absteiger, 19 Uhr, Ballsportarena. Samstag, Auftakt Bundesliga-Volleyball und dann am späteren Abend gucke ich mir noch einen älteren DJ an, Westbam.
In Dresden, wenn ich da mal kurz eingrätschen darf?
Nein, in Bautzen. In Bautzen liegt der junge Mann auf. Und am Sonntag werde ich mir das Heimspiel von Dynamo Dresden natürlich anschauen, gegen Alemannia Aachen.
Okay, und jetzt pass auf, Freitag tendiere ich oder überlege ich, ob ich auch zum Handball komme?
Tendieren heißt so 40%, 50% oder wo liegt die Tendenz?
Ja, nö, ich denke, es ist so ein bisschen Hälfte, Hälfte. Mhm. Also es ist wirklich.
Wovon hängt das ab? Also ob du kommst oder ob du nicht kommst? Vom Wetter, von deiner Laune oder von deiner Frau oder vom Eintopf?
Zum Beispiel würde ich meine Tochter fragen.
Die kommt doch gerne mit, die ist doch Torhüterin.
Deswegen. So. Und genau, also die würde ich mal fragen.
Charlotte sagt ja.
Genau, Samstag, Heimspiel meiner Tochter.
Okay.
MSV Dresden gegen Meißen. Heimsieg. Oberliga-Derby sozusagen. Mhm. Ja, ich denke auch Heimsieg. Hoffe ich mal. Mhm. Genau, wollen wir jetzt mal hier keinen Druck aufbauen. Und Sonntag, ja, Dynamo. Aber ich wahrscheinlich Bürodienst. Nicht Stadion, sondern Bürodienst.
Aha. Und vorher wird noch gelaufen. Tino, verrat's doch endlich mal, wofür läufst du? Du hast mir neulich gesagt, dass du irgendwie 40 mal 500 Meter gelaufen bist. Was weiß ich nicht alles. Da frag ich mich, wofür?
Ich laufe fürs gute Gefühl und die Gesundheit. Wie findest du denn die Antwort? Die ist super, oder?
Ich muss das erst mal korrigieren. Wenn der Fußballer zu mir als nächstes sagt, ich spiele nicht für die Punkte, sondern ich spiele fürs gute Gefühl und für die Gesundheit.
Genau. Ich muss erst mal korrigieren, nicht, dass hier was Falsches hängen bleibt. Es waren 15 mal 400, nicht 50. 15 ist aber eine knackige Einheit. Und du hast natürlich recht, sowas läuft man nie für die Gesundheit und die gute Laune, sondern, aber es macht doch irgendwie Spaß, auch wenn das jetzt doof klingt. Ne? Nee, ich tendiere doch noch dazu, vielleicht einen Marathon zu laufen.
Dresden-Marathon.
Naja, Jens, du kennst mich halt doch ein bisschen. Ja, es ist Tatsache, ich tendiere dazu, beim Dresden-Marathon teilzunehmen. Jetzt wirst du mich wieder fragen, wovon ist das abhängig? Das wiederum ist nicht von meiner Tochter abhängig, sondern ein bisschen so jetzt von den nächsten Wochen, wie ich noch zum Laufen komme. Aber ja, du kennst mich ja, es wird wohl darauf hinauslaufen.
Letztes Oktoberwochenende haben wir den Dresden-Marathon.
Genau, 27.10. Mhm.
Ja. Läuft auch ein Kollege von uns aus dem Radio mit.
Oh, wirklich? Mhm. Okay. Und bin jetzt gespannt, die suchen ja eine neue oder brauchen ja eine neue Strecke durch den Einsturz der Carola-Brücke. Also der Marathon führt ja nicht über die Carola-Brücke, sondern drunter durch. Der Teil der Strecke ist gesperrt. Außerdem gibt es ja jetzt eine Umleitung durch Dresden, wo die Organisatoren da jetzt echt vor einer kniffligen Aufgabe stehen. Da bin ich gespannt und.
Aber der Organisator hat schon gesagt, die haben schon eine Strecke. Die müssen sie bloß jetzt noch kurz absprechen. Ja, die sind für alles gewappnet.
Klar, also der Lauf findet statt, also das sollte jetzt überhaupt keine Panikmache sein, nee. Es ist eher so ein bisschen Neugier schüren, also die Strecke muss ja dann noch genehmigt werden und so weiter, aber das wird Dresden hinbekommen, da bin ich mir sicher und von daher tendiere ich dazu, am 27.10. an der Startlinie zu stehen.
Gut, wir versuchen auch den 15. Oktober zu stemmen, mit euch gemeinsam zu stemmen.
Das ist sicher, das ist ohne Tendieren, das ist Fakt.
Lößnitztalschenke in Radebeul, unser nächster Live-Podcast. Bitte schon mal vormerken. Tino, ich danke dir. Ich wünsche dir viel Spaß beim Training, bei deinen Vorhaben und in der Redaktion. Und das war eine schöne, launige, illustre Runde.
Genau, nachdem wir eingestiegen sind mit Schlafanzügen und Bettgewohnheiten, würde ich jetzt zum Frühstück überleiten. Ich würde jetzt eine Schüssel Haferflocken essen. Findest du das? Zum Kotzen, oder?
Mm. Gut.
Das habe ich mir gedacht.
Guten Appetit.
Dir auch. Ciao, ciao.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.